Für mich ist die Kernaussage, dass es nicht nur darum geht, viel Geld irgendwo und viel Infrastruktur hinzubauen, sondern dass es letztendlich um Ingenieurwissen und Erfindungen geht, ja, und wirklich auch neue Ansätze zu wählen, um auch mit weniger Ressourcen durch Effizienzsteigerung gute Ergebnisse zu erzielen. Und das sollte vor allen Dingen ein Ansporn für uns in Deutschland sein, weil das können wir ja.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Wangel, Gründer und Geschäftsführer von BARK, und mein Gast heute ist Jörg Bienert und er ist Präsident des KI-Bundesverbandes, einer Vereinigung von roundabout 500 Unternehmen, die in irgendeiner Form einen engen Bezug zur künstlichen Intelligenz haben. Und ich werde mit Jörg besprechen, wo stehen wir denn überhaupt mit der künstlichen Intelligenz in Deutschland? Wir sehen diese Übermacht der Tech-Konzerne in den USA, wir sehen diese rasante Entwicklung in China und wir scheinen so ein bisschen abgehängt zu werden hier. Aber Jörg bestätigt das nicht nur im Sinne von diesen Basisinfrastrukturen, sondern sagt, nee, wir haben aber auch Positivbeispiele hier. Und er hat auch eine Idee, was wir tun können, um da wieder mit eine große Rolle zu spielen. Daneben besprechen wir auch noch einige Aspekte, wie KI im Unternehmen auch erfolgreich eingeführt werden kann. Also ich denke, eine rundherum interessante Folge. Viel Spaß damit. Hallo Jörg.
Hallo Carsten, schön dich wiederzusehen.
Absolut, ganz toll. Und vielen Dank, dass du heute im Podcast bist. Du bist ja in deiner Funktion wirklich an der, sag mal, Nahtstelle, Schnittstelle von ganz vielen spannenden Entwicklungen der künstlichen Intelligenz. Und deshalb wollte ich dich mal ganz am Anfang fragen, wie siehst du denn überhaupt so den Stand der künstlichen Intelligenz in Deutschland?
Oh, das ist eine sehr breite Frage. Also es hat ja mehrere Aspekte. Zum einen ist ja hinlänglich bekannt, dass wir in Deutschland eigentlich eine sehr gute Basis in der Forschung haben. Es kamen eine ganze Menge Entwicklungen aus Deutschland, wie zum Beispiel das LSTM, das von Professor Schmidhuber und Sepp Hochreiter an der TU München erfunden wurde. Wir haben an der LMU in München den Björn Ommer, der das Thema Stable Diffusion erfunden hat, das ja sehr prominent jetzt in vielerlei Anwendungen und auch Apps zum Thema Bildgenerierung genutzt wird. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Basis für die großen Sprachmodelle, die Transformer-Technologie, auch maßgeblich von einem Deutschen, dem Jakob Uskuret, mitentwickelt worden. Nur der damals leider für die Google Labs unterwegs war, dieses berühmte Paper Attention is all you need, ist auch maßgeblich von ihm mitgestaltet worden. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch durchaus prominente, gute, erfolgreiche Startups, auch im Bereich der Unicorns, wie zum Beispiel DeepL aus Köln, die ja immer noch eine führende Anwendung zur Übersetzung bauen, die sehr erfolgreich sind. Wir haben Black Forest Labs, die so aus dem Bereich Stable Diffusion kommen und mit Flux sehr gute Bildgenerierungssoftware bauen. Und wir haben mit Helsing ein weiteres auf KI fokussiertes Startup mit einer Milliardenbewertung, die eher so im Rüstungsbereich und im Defense-Bereich unterwegs sind. Also das heißt, wir können ja KI in Deutschland, wir können auch erfolgreich sein. Wir könnten aber auch mehr machen und mehr skalieren.
Also das, was man ja durchaus häufig sehen kann, ist ja, dass wir genau bei diesen Grundlagen scheinbar doch sehr, sehr viel tun. Aber jetzt hast du ein paar erfolgreiche Cases genannt. Wenn man sich das aber im Vergleich gerade zu Nordamerika anguckt, ist es doch wirklich extrem wenig, oder? Also erste Frage wäre, stimmt auch diese Diagnose? Wir haben tolle Ideen, wir haben eine super akademische Ausbildung, aber eigentlich eine Schwäche, dann daraus auch Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen zu machen.
Genau.
Und wenn das wahr ist, dann meine Frage an dich, was glaubst du, woran das liegt?
Also wir haben ja auch in der Breite sehr viele Unternehmen. Allein der KI-Bundesverband hat mehr als 500 Mitglieder und das sind alles KI-fokussierte Unternehmen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn es um das Thema Skalierung geht. Da waren wir in Deutschland im Startup- und Deep-Tech-Bereich noch nie so richtig gut und immer hinter den USA her, weil dort halt einfach viel mehr Mut, viel mehr Risikobereitschaft herrscht, auch in vielleicht etwas vage Businessmodelle zu investieren und auch mehr Bereitschaft, wirklich groß einzusteigen, wenn sich Erfolge abzeichnen. Das beste Beispiel ist heute OpenAI, ja. Da ist ein gutes Team an den Start gegangen. Die haben mit der Aussage, wir wollen halt irgendwas mit KI machen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Eine Non-For-Profit-Organisation darauf aufbauen, haben die ja Milliarden Investments bekommen. Ja, und was in Deutschland fast unmöglich wäre. Und der Erfolg gibt ihnen aber recht. Ja, wir wissen, was mit OpenAI und ChatGPT passiert ist, wie die quasi mit ihren ersten Ansätzen jetzt die Welt, die Tech-Welt revolutioniert haben und es noch weiter tun. Und dieses Thema, wir brauchen mehr Risikobereitschaft und mehr Kapital, um auch schnell und massiv zu skalieren, ist gegenüber vorherigen Tech-Entwicklungen beim Thema KI natürlich noch potenziert, weil wir dafür, für diese Rechenleistungen, die für das Training der Modelle erforderlich sind, enorme Investitionssummen benötigen. Ja, und da gibt es in den USA ja wirklich ein Wettrennen der großen Tech-Companies, die da Milliarden in das Thema reinpumpen, auch weil es ein bisschen so um die Verteilung der zukünftigen Märkte geht. Nach dem Motto, the winner takes it all. Und ich glaube, da werden wir noch ganz spannende und erstaunliche Entwicklungen sehen.
Absolut. Gerade vor ein paar Tagen ging ja durch die Nachrichten, dass OpenAI bei Oracle für 30 Milliarden Dollar im Jahr jetzt Compute einkauft. Also es gibt durchaus äußerst erstaunliche Entwicklungen. Ja, und das sind eben auch Größenordnungen, da gebe ich dir völlig recht. Ne? Das ist halt hier irgendwie nicht machbar, warum auch immer. Und das heißt aber, deine Prognose, wie sieht die dann aus? Also es ist einfach nicht da, diese Risikobereitschaft, diese Mengen an Geld. Das heißt also, in dem Segment brauchen wir uns gar nicht weiter anzustrengen. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen, aber was heißt das?
Man kann es ja als zusätzliche Herausforderung auch annehmen. Ja? Und da hat es ja einen großen Stimmungswandel gegeben, als im Frühjahr dann mehr oder weniger kurz nachdem mit Stargate gesagt wurde, wir investieren in den USA hier mal eben 500 Milliarden Dollar in Rechenzentrumskapazitäten. Und dann ein paar Wochen später die Meldung aus China kam, dass DeepSeek es geschafft hat, mit viel weniger Ressourcen ähnlich leistungsfähige Modelle zu bauen. Gut, mittlerweile ist bekannt, dass diese Aussagen auch sehr, sehr marketinggeschönt waren, ja, dass also auch bei DeepSeek ein 200-Mann-Team über mehrere Monate oder Jahre schon gearbeitet hat. Aber Fakt und für mich ist die Kernaussage, dass es nicht nur darum geht, viel Geld irgendwo und viel Infrastruktur hinzubauen, sondern dass es letztendlich um Ingenieurwissen und Erfindungen geht, ja, und wirklich auch neue Ansätze zu wählen, um auch mit weniger Ressourcen durch Effizienzsteigerung gute Ergebnisse zu erzielen. Und das sollte vor allen Dingen ein Ansporn für uns in Deutschland sein, weil das können wir ja. Und wir haben auch kurz danach aus einer Initiative vom KI-Bundesverband mit führenden Wissenschaftlern in Deutschland ein Paper veröffentlicht, was wir tun müssten, um zum Beispiel einen German DeepSeek zu bauen. Ja, dass wir also auch da eigentlich die Voraussetzung auf der wissenschaftlichen Seite haben, es nur machen müssen. Und ich glaube, was bei diesen Entwicklungen wichtig ist, ist, dass wir den Schulterschluss aller Beteiligten machen. Ja, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass viele Fördermaßnahmen oder sonstige Projekte, die angestoßen wurden, mehr oder weniger unabgestimmt waren. Es gab keine gemeinsame Strategie. Es wurde viel mit der Gießkanne auf viele, viele kleine Projekte verteilt, die dann alle in Summe gar nicht nachhaltig waren. Und meiner Ansicht nach brauchen wir so eine Art Moonshot-Projektplan, wo wir sagen, wir wollen jetzt eine Rakete bauen, die soll zum Mond fliegen und da muss dann das Landemodul auch oben auf die Spitze passen und alles. Ja, und wenn wir es wirklich schaffen würden, diese ganzen Aktivitäten sinnvoll zu koordinieren, zu orchestrieren, ja, und nicht teilweise wie in der Vergangenheit auf Bundesministerebene oder Ministeriumsebene oder Landesebene da unter uns den Wettbewerb zu sehen, sondern den Wettbewerb in China und USA zu sehen und dann gemeinsam daran zu arbeiten, dann haben wir, glaube ich, auch eine sehr gute Chance.
Mhm. Wer kann das koordinieren? Wer sollte das koordinieren?
Also da muss einerseits die Bereitschaft aus der Politik da sein, ja, weil die hat ja in der ersten KI-Strategie gerade diesen Zoo von 76 Einzelmaßnahmen aufgemacht und die Budgets wurden dann alle über Ministerien verteilt, die sich nicht abgestimmt haben. Da sind es natürlich jetzt erste Ansätze schon gelegt, ja, zum Beispiel mit dem Aufbau eines zentralen Digitalministeriums. Ja, das ist, glaube ich, schon mal ein erster guter Schritt. Wie schnell und wie intensiv das und wie erfolgreich das wird, bleibt noch abzuwarten. Aber das ist eine Maßnahme, die wir schon mal sehr begrüßt haben. Auf Länderebene dasselbe, ja. Und aber es ist nicht nur die Politik, es sind auch die Unternehmen und die wissenschaftlichen Institutionen, die zusammenarbeiten müssen. Und wir vom KI-Verband sehen uns da auch gerade qua Definition in einer Rolle, wo wir gerne auch so koordinierende Tätigkeiten aufnehmen und das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben.
Mhm, super. Lass mal einen Blick auf die Unternehmen werfen, das ist ja gerade schon angesprochen. Man könnte ja durchaus sagen, jetzt bei dieser Infrastruktur, da ist jetzt schon so viel Geld investiert worden, gerade in den USA und in China auch, dass es vielleicht ein bisschen schwierig wird, also auf die gleiche Ebene zu kommen oder überhaupt so ein Ökosystem zu bauen. Jetzt ist ja meine Meinung zumindest, dass der Erfolg durch KI und die wirklich komparativen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen haben, die liegen ja eigentlich in den Prozessen, also in diesem Domänen-Prozess-Know-how und dann in den tatsächlichen Daten, die sie haben, ja, die sie ja auch gesammelt haben aus den Maschinen, aus den Prozessen über viele Jahre. Und daraus die quasi jetzt in KI zu überführen, mit KI noch besser zu machen, das könnte man ja sogar auch auf dieser Infrastruktur tun und trotzdem seine IP behalten. Siehst du das auch so ein bisschen als Weg nach vorne, wo wir sagen, da können wir echt wettbewerbsfähig sein? Man spricht ja von, was ich, Industriemodellen oder ähnlichen Dingen.
Ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren und die Thematik hat mehrere Aspekte. Also zum einen brauchen wir für das Trainieren von großen Basismodellen halt auch entsprechende große Rechenzentren, wie sie ja jetzt im Beispiel der Gigafactory-Initiative auch auf europäischer Ebene, da haben sich ja aus Deutschland 6 Unternehmen bzw. 6 Konsortien drauf beworben, um ein Rechenzentrum mit ca. 100.000 GPUs aufzubauen. Das ist meine Basis, um wirklich auch die Rechenkapazität zur Verfügung zu haben, große Modelle zu trainieren. Aus meiner Sicht brauchen wir die großen Modelle auch, um als Basis, eine Basis für industriespezifische Modelle zu haben. Mhm. Ja, viele industriespezifische Modelle haben als Grundlage oder benötigen als Grundlage ein großes Foundation-Modell im Sprachbereich, ein Large-Language-Model oder ein multimodales Modell, um dann mit Branchen oder unternehmensspezifischen Daten diese ganz speziellen Datenschätze, die man dann auch in Deutschland hat, zu heben und eigenständige Applikationen rauszumachen. Daneben gibt es sicherlich noch ganz industriespezifische Modelle, die jetzt rein auf Sensordaten oder optischen Daten oder so basieren, die aber eigentlich, ich sag mal, in der Regel nicht in den Bereich Generative AI fallen, sondern in den Bereich der AI, den wir schon seit 10, 20 Jahren machen, der auch sinnvoll ist, aber der zum Training dieser Modelle gar nicht so viel Rechenkapazität benötigt. Ich glaube, dass das Training eines YOLO-Basismodells, habe ich mal nachgeschaut, das benötigt so circa 1.000 bis 2.000 GPU-Stunden. Ja, das ist Größenordnungen unter dem, was die großen Sprachmodelle mit den Terabyte, Petabyte an Daten benötigen, und ist eigentlich eine ganz andere Thematik in einer ganz anderen Liga.
Okay, interessant. Was siehst du denn für erfolgreiche KI-Anwendungen Unternehmen? Was sind so aus deiner Erfahrung so die leuchtenden Beispiele, die wir auch hier gerade im deutschsprachigen Raum haben?
Genau, ich glaube, das Thema klassische KI, so wie ich es eben angedeutet habe, wird noch wird im Rahmen dieses ganzen Generative AI-Hypes so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber ich glaube, so unter dem Radar fand da ja auch schon vor ChatGPT jede Menge statt. Ja, in den ganzen Bereichen Predictive Maintenance, optische Qualitätssicherung, Prozesssteuerung, Prozessanalyse ist ja KI schon jetzt seit Jahren im Einsatz. Das wird auch weiter intensiviert in allen Ebenen. Die Aufregung oder der Hype, der jetzt existiert, geht ja hauptsächlich um das Thema Generative AI und vor allen Dingen das Thema Sprach- und Processing und multimodales Processing. Und da sehen wir natürlich auch gerade bei den großen Corporates schon sehr, sehr tiefe und breite Anwendungsbereiche. Die meisten Corporates haben, glaube ich, mittlerweile ihren eigenen Corporate GPT-Bot, der auf das Unternehmenswissen zugreifen kann, in einer abgekapselten und auch datenschutzrechtlich sicheren Umgebung. Die viele Unternehmen haben intensiviert, das Thema Dokumentenprocessing zu automatisieren. Das berühmte Thema Dunkelverarbeitung, so wie es in der Versicherungsbranche halt genannt wird. Mhm. Ich glaube, wir werden auch jetzt auf diesen Erfahrungen sehr viele Aktivitäten sehen, was die Schnittstelle nach außen, sprich zu Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern angeht, wo sehr viel mehr durch Chatbots, entweder durch ein Computerinterface oder sogar durch Sprache oder Avatare ersetzt wird. Also da befinden wir uns, glaube ich, gerade am Anfang. Und da werden wir noch sehr, sehr viel sehen, weil, das ist ja auch eine unserer Prämissen, wir diese Funktionalitäten und diese Effizienzsteigerungen auch brauchen, um ein Mittel gegen den jetzt doch immer stärker drohenden Fachkräftemangel zu haben. Mhm. Also das Gap, was wir in dieser Bevölkerungspyramide, das wir alle vor Augen haben, sehen, ja, wo uns die zukünftigen Mitarbeiter in den jüngeren Jahren in Jahrgängen fehlen werden, das müssen wir halt irgendwie durch AI und dann im zweiten Schritt auch durch das Thema Robotik auffüllen. Ein Bereich, den ich noch gar nicht angesprochen habe, ist auch der Bereich der Softwareentwicklung, weil da sehen wir jetzt schon enorme Umbrüche in der Produktivitätssteigerung und in Unterstützung der Softwareentwickler durch KI. Also selbst konservative Studien sagen, da haben wir 25% Effizienzsteigerungen und jetzt durch die Vernetzung von KI-Systemen und die Agentensysteme, glaube ich, werden wir da noch Entwicklungen sehen, die wir uns jetzt teilweise noch gar nicht vorstellen können. Da stehen wir in all diesen Bereichen, glaube ich, gerade erst am Anfang.
Wir veranstalten ja das Data Festival, das ist ja so eine der großen Events, wo die AI-Use-Cases im Mittelpunkt stehen. Und da war in diesem Jahr, fand ich, eine interessante Mischung. Einerseits waren Unternehmen da, die, genau wie du sagst, ja, sie waren noch am Anfang, sie haben da tolle Ideen vorgestellt, zum Teil auch schon relativ weit fortgeschritten. Aber es gab so zwei Themen. Das eine war, dass eben viele wirklich Probleme haben an der Operationalisierung, also gute Prototypen dann zu skalieren, ins Unternehmen zu bringen. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ja? Also es sind technische, es sind datenseitige Gründe, aber häufig auch organisatorisch, ja, wie ich das überhaupt umgesetzt kriege. Und das andere war, dass die wirklich Vorreiter, die jetzt schon lange dabei sind, gerade in dem Gen-AI-Boom, sage ich mal, jetzt sagen, dass sie echte Probleme kriegen, intern sich noch zu rechtfertigen. Also es stehen wirklich dann Verkleinerung der Teams im Raum, Verkleinerung der Budgets. weil es offensichtlich jetzt in Zeiten eher knapperer Kassen dann doch nicht so einfach ist, für KI Geld zu bekommen. Wie ist so deine Wahrnehmung auf die zwei Themen? Also eben Umsetzung und aber auch, ja, ist es gerade so ein bisschen wieder im Rückzug? Also gibt es da gerade Probleme bei der Umsetzung?
Ich glaube, wir erleben das, was wir in jedem dieser Zyklen bei neuen Technologien sehen. Ja, also anfangs der klassische Gartner-Hype-Cycle. Ja, anfangs ist die Euphorie groß. Ja, und da wachsen die, vor allen Dingen die Erwartungen. Ja, auch noch zusätzlich angefeuert durch die Marketingabteilungen der Beratungsbranche. Ja, da wachsen die Erwartungen in den Himmel und da wird natürlich auch viel ausprobiert und einiges, was dann ausprobiert wird, führt dann nicht zum Erfolg. Ja, deswegen driftet das dann ab in so ein Tal und die langfristigen Entwicklungen kommen dann vielleicht manchmal so ein bisschen durch die Hintertür. Ja, also über Maßnahmen und Ecken, wo wir es gar nicht so vermuten. Zum Beispiel glaube ich, dass wir alles das, was wir auch an Standardsoftware nutzen, ob es jetzt ein CRM-System ist oder zukünftig auch ERP-Systeme, da wird KI so Einzug finden, dass wir eigentlich gar nicht mehr da groß darüber nachdenken, sondern es einfach nutzen werden und KI so eine Art Commodity werden wird.
Aha.
Gleichzeitig glaube ich, dass wir dann vielleicht auch durch Start-ups und neue Geschäftsmodelle dann auch eine Revolution sehen werden, wo dann alte Geschäftsmodelle disrumpiert werden und vielleicht auch sich Unternehmen wirklich umstellen müssen. Ich bringe da so gerne so dieses Gedankenexperiment einer Versicherung, ja, wo hunderte, tausende Mitarbeiter derzeit in einem riesen Glas- und Betongebäude, Hochhaus arbeiten, die eigentlich nichts anderes machen als Datenverarbeitung. Ja, und weil physische Güter werden da ja eigentlich kaum bewegt. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was muss man tun, um diese Datenverarbeitung alle zu automatisieren und in ein Serverrack zu bekommen. Da gibt es natürlich unternehmensintern sehr viele Friktionen, wo noch Menschen arbeiten müssen, die man dann durch Prozessoptimierung oder Vereinfachung halt bewerkstelligen muss. Aber in der Vergangenheit gab es immer noch eine Medienschnittstelle, das war die Welt nach außen. Ja, also selbst wenn intern alle Prozesse digitalisiert waren, musste man trotzdem noch mit Kunden sprechen, in Kontakt treten, E-Mails schreiben, telefonieren, vielleicht physisch treffen oder Dokumente hin und her schicken und verarbeiten. Und diese Schnittstelle, die kann jetzt durch KI und GenAI auch automatisiert werden, sodass das Gedankenexperiment wirklich wäre, wie kann man eine komplett automatisierte Versicherung in dem Beispiel oder ein komplett automatisiertes digitales Unternehmen aufbauen, was natürlich so in der Tiefe nie erfolgen wird, aber wo man zumindest mal anfangen kann, anders über gewisse Prozesse und so weiter nachzudenken. Und der zweite Aspekt ist dann auch wirklich der, ja, dann werden wahrscheinlich auch Arbeitskräfte frei werden, ja, und dann wird es Verschiebungen geben. Und wir sehen ja gerade so schon die ersten auch negativen Schlagzeilen, ja, gerade bei den großen Technologiekonzernen, dass Microsoft 15.000 Mitarbeiter angeblich auch durch KI, andere sagen, naja, die schieben einfach KI vor, weil sie mal ihren Profit, der schon bei, 30% liegt, noch erhöhen wollen. Und dann ist da die Herausforderung, wie werden auch gesellschaftspolitisch diese Verschiebungen gemanagt? Da fehlen mir jetzt auch grundsätzlich noch die Überlegungen und Konzepte. Ja, also ich glaube, jeder weiß, dass es Handwerk, was halt nicht einfach durch KI ersetzt werden kann und Pflegeberufe, dass die wahrscheinlich enorm an Bedeutung gewinnen werden und dass wir meiner Ansicht nach jetzt schon da entsprechend hinsteuern müssten, auch durch Ausbildungsmaßnahmen beginnend in der Schule, um solche Berufe aufzuwerten. Da habe ich aber noch keine Konzepte oder Strategien gesehen und ich glaube, es ist dringend erforderlich, dass daran gearbeitet wird. Sonst haben wir in 10 Jahren vielleicht Millionen arbeitslose Sachbearbeiter, aber immer noch keinen, der mir das Dach rechtzeitig deckt, wenn es da reinregnet.
Interessante Perspektive. Noch ein Wort zum EU-AI-Act, weil das ja durchaus eins der heiß diskutierten Themen ist. Ne? Und die eine Seite sagt ja, naja, wir behindern uns hier selber sozusagen. Ja, wir verzögern das, wir machen uns unnötig langsam gegenüber gerade anderen Gebieten. Du hast ja schon USA und China angesprochen. Die andere Seite der Diskussion ist, naja, es wäre gar nicht so schlecht, auch eine einheitliche Regulierung zu haben. Ja, das vereinfacht ja auch viele Dinge und ist dann auch ein Vorteil der ganzen Geschichte. Wo ist denn eure Position vom KI-Bundesverband zu dem Thema?
Da gibt es auch mehrere Aspekte. Also wir haben auch den ersten, wir waren von Anfang an in diesem ganzen Prozess und auch in der Diskussion dabei. Und wo wir ganz zu Anfang schon mal positiv angetan waren, war von der Struktur des AI-Acts, zumindest des Kommissionsentwurfs, der ganz klar gesagt hat, wir wollen nicht die Technologie regulieren, sondern spezifische Use Cases, Anwendungsbereiche der Technologie, die dann auch noch in diese Risikoklassen unterteilt und aufgeteilt werden. Der Ansatz hat schon mal, ich sag mal, die schlimmsten Befürchtungen zerstreut. Leider ist es in der Diskussion, wie das immer so ist, in den folgenden 2,5, 3 Jahren nicht gerade besser geworden. Und mit dem Thema General Purpose AI, das quasi dann so dazwischen reingegrätscht ist als neue technologische Entwicklung, hat man, glaube ich, auch schon erlebt, wo so ein Grundfehler in dieser Architektur ist, ja, dass die technologische Entwicklung so schnell vorangeht, dass das Gesetz, und das merkt man ja jetzt schon, eigentlich schon veraltet ist, wenn es in Kraft tritt. Von daher wäre sicherlich ein grundlegender Ansatz zu sagen, wir schaffen ein Framework, um auch schnellere Gesetze zu erlassen, zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wirklich benötigt werden, ja, wo wir irgendwelche Fehlentwicklungen sehen. Ich glaube, das wäre sehr viel zielführender geworden. Aktuell geht ja die Diskussion oder ging die Diskussion, ich glaube, die Entscheidung, dass der ursprüngliche Zeitplan beibehalten wird, ist ja gerade gefallen auf EU-Ebene. Geht ja die Diskussion, ob man das Inkrafttreten ein bisschen verzögern soll. Was wir auch befürwortet haben, weil man einfach auf der Seite der operativen Durchsetzung noch nicht so weit ist. Der AI-Act ist ja eher so ein grobes Framework und wenn man da den sich jetzt als Betroffener, / Data Scientist oder Unternehmensleiter durchliest und sagt, was muss ich denn jetzt machen? Da treten einem direkt viele Fragezeichen ins Gesicht, ja, weil vieles nicht genau definiert ist, ungefähr ist und wo ja von vornherein auch klar war, dass dies durch entsprechende Standards, Normen und weitere Verfeinungen geregelt werden muss und die sind halt noch nicht da. Ja, und wenn der jetzt in Kraft tritt, ohne dass es diese klaren Detaillierungen gibt, dann freut sich wahrscheinlich vor allen Dingen die Berater und die juristische Branche. Aber für Unternehmen selber ist das natürlich dann eine hohe Hürde, auch KI einzusetzen, allein weil eine gewisse Restunsicherheit bleibt. Ja, und man nicht genau weiß, was man jetzt wie wo machen soll. Und das ist, glaube ich, eigentlich die sehr ungünstige Situation, in der wir im Moment sind, dass diese Unsicherheit durchaus Innovationen an der einen oder anderen Stelle sehr stark behindern kann.
Vielleicht gibt es uns mal einen kurzen Update. Du hast gerade gesagt, auf der EU-Ebene hat sich was verändert hinsichtlich des Zeitrahmens. Was ist da konkret passiert?
Nee, also es gab eine Diskussion, das Inkrafttreten um 1 bis 2 Jahre herauszuzögern, ja, weil man noch nicht so weit ist. Also wir in Deutschland manifestiert es sich schon dadurch, dass allein die Zuständigkeiten noch nicht final geklärt sind. Ja, alle gehen davon aus, dass es die Bundesnetzagentur macht, die dann aber natürlich, wenn die Entscheidung getroffen ist, auch über das aber ausreichend Personal verfügen muss, um die ganzen teilweise doch komplexen Aufgaben, die in dem Kontext zu bewerkstelligen sind, erfüllen zu können. Und ich nehme an, dass es in vielen Ländern ähnlich aussieht. Und deswegen war die Forderung von vielen, auch von uns, bevor wir diese Standards und diese organisatorischen Strukturen noch nicht haben, können wir das Ganze einfach nicht sinnvoll in Kraft treten, ohne das Risiko einer großen Verunsicherung einzugehen.
Ja, absolut. Jörg, unsere Zeit geht schon zu Ende. Schon mal erstmal vielen Dank für den Überblick und den Einblick über den aktuellen Stand. Vielleicht abschließend von dir nochmal so ein bisschen zusammenfassend, wenn jetzt auch konkret jetzt für die Unternehmensebene, wenn man sich da jetzt eben mit KI weiter beschäftigen muss. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich noch nicht damit beschäftigt, aber sich jetzt über eben Gedanken macht, ja, wie kriege ich das jetzt wirklich erfolgreich ins Unternehmen, worauf muss ich achten? Was sind da so deine Empfehlungen?
Ja, also zum einen auf Unternehmensbasis glaube ich, dass man sich von vielleicht ersten Rückschlägen, die wie angedeutet bei jeder Technologie passieren, nicht entmutigen lassen darf, sondern einfach analysieren, woran hat es gelegen, was kann man besser machen, kann man vielleicht komplett neue Ansätze machen oder war das vielleicht auch ein falscher Prozess oder Prozessschritt, den wir uns dort ausgewählt haben. Für mich ist Fakt, dass es überall Einzug finden wird, in den Unternehmensbereichen, aber auch im Privatleben. Und die zentrale Frage, nutzen wir nur KI, die von anderen bereitgestellt wird, oder nehmen wir aktiv an der Entwicklung teil, in Deutschland, gestalten und wenn wir das machen wollen, dann haben wir, wie gesagt, die gute Chance, da auch erfolgreich sein, wenn wir über Unternehmensgrenzen, Ländergrenzen, Institutsgrenzen und Ministeriengrenzen hinweg eine gemeinsame Strategie, entwickeln und einen Schulterschluss machen.
Sehr schön. Das heißt also, du forderst auch mehr Teilhabe, mehr Teilnahme von allen Beteiligten an genau diesen wichtigen Prozessen und wichtigen Diskussionen.
Genau.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann nur sagen, bis bald.
Ja, danke auch und bis bald. Ciao.